Ich freue mich, Christel zu sehen.
Als ich das letzte Mal da war, ging es dir gar nicht gut. Und es ist ja nicht wichtig, wie alt wir sind, sondern es ist ja wichtig, dass jeder von uns ein Teil dieser Gemeinde ist und dass er fehlen würde. Weil jeder hat seinen Teil hier in dieser Gemeinde auch zu tun. So, allen anderen, die nicht da waren, nochmal auch von hier vorne ein gesegnetes neues Jahr. Letzte Mal durfte ich ja über die Jahreslosung predigen. Die Jahreslosung nicht hier von eurem Bund, sondern von dieser Gemeinde. Wie heißt sie denn? Reich ohne Mühe. Ein eigenes tut nichts dazu. So eine wunderschöne Jahreslosung. Und ich habe mich so gefreut, darüber zu predigen. Weil es so ein Schlaraffenvers ist. Und ich möchte einen Teil aufgreifen aus dieser Predigt und da weitermachen. Erinnert ihr euch noch, was waren so zwei Bestandteile dieser Predigt? Sind wir mit Gott unterwegs? In einem Personenzug oder in einem Güterzug. Das heißt, gucken wir nur auf die Waren, die wir gerne von Gott geliefert bekommen würden in unserem Leben, um reicher zu werden, was ja im Prinzip nicht schlecht ist. Oder sitzen wir im Personenzug an Jesus Christus Seite, und pflegen Gemeinschaft mit ihm. Und diese Beziehungsebene zu Jesus Christus, die ist so wichtig, genau da möchte ich einhaken. Denn wenn wir in diesem Jahr Beziehung mit Jesus leben, dann kann es uns nicht schlecht gehen. Dann kommt der Güterzug von automatisch und wird uns mit all dem beschenken, was wir wollen. Ich möchte euch eine Stelle ans Herz legen, das wird auch die Grundlage dieser Predigt sein. Die kennt ihr alle. Es ist aus einer Rede Jesus, die er kurz vor seinem Tod gebracht hat. 2 Tage bevor er gefangen genommen wurde, wurde diese Rede gehalten. Sie steht in Johannes 15. Ich, so sagt Jesus da, bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Daran wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Jesus, so schenke jetzt Gnade, dass dein Wort wirklich so ausgelegt wird, wie du es geschrieben hast, dass nichts Eigenes hineinkommt und dass es aufgeht in unserem Herzen wie eine Saat, die etwas bewirkt, die Frucht bringt. Amen. Die Bibel ist die Weltgeschichte Gottes mit uns. Und sie wird erzählt in vielen kleinen Geschichten von Menschen. Und das sind Menschen wie du und ich, Bruder. Das sind keine abgefahrenen Heiligen. Das sind genauso Sünder. Das sind genauso Hoffnungslose. Das sind genauso Jesus-Suchende. Sie unterteilt sich in Geschichten von Menschen für Menschen. Und immer wieder sehen wir in diesen Geschichten etwas, dass Gott sich von den Menschen finden lässt. Und das ist für mich immer noch etwas Faszinierendes. Wieso ein Gott, der so unendlich viel größer als jeder Gedanke von uns Menschen ist? Der Paulus sagt, versuch mal zu denken. Und dann leg noch mal einen drauf und denk noch mal größer. Und dann leg noch mal einen drauf und denk noch mal größer. Und dann nimm das Ganze und potenziere es mit 10. Und dann denk das noch mal. Und wenn du das noch mal mit 10 potenzierst, dann bist du noch nicht mal am Anfang von dem, wie Gott ist. Ich kapiere nicht die Größe Gottes. Die kann ich nicht kapieren. Woher? Ich kann staunend dastehen, ihn, ich möchte es mal so sagen, bewundern, ihn anbeten, aber begreifen werde ich ihn, glaube ich, nicht. Und dieser große Gott lässt sich immer wieder von uns Menschen finden. Das ist, wenn wir alleine das aus der heutigen Predigt mitnehmen, Gott lässt sich von mir finden, dann haben wir so viel Zuversicht für den Rest des Jahres vor uns. Dass es uns gut gehen muss. Natürlich, der Fokus all dieser kleinen Geschichten, wie Gott sich von uns Menschen finden lässt, den entdecken wir im Evangelium. Gott lässt sich in Jesus Christus finden. Das hast du erlebt, das habe ich erlebt. Aber es fängt viel, 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 viel früher an. Was lesen wir schon im ersten Kapitel der Bibel? Ich lese den Vers 27 aus 1. Buch Mose. Zu seinem Bilde schuf Gott den Menschen, zum Bilde Gottes, und er schuf ihn als Mann und Frau. Da entdecken wir das erste Mal, dass Gott sich finden lässt. Weil er hat dich, Else, geschaffen zu seinem Ebenbild. Ich guck dich an und ich sehe Gott. Und ich guck den Jens an und ich sehe Gott. Und ich guck die Christa an und ich sehe Gott. Und ihr dürft mich angucken und ihr seht hoffentlich Gott. Wir sind geschaffen. Und so entdecken wir gleich in diesen ersten Versen diese Bemühung Gottes, immer wieder mit uns Begegnung zu haben. Gott hat uns also zum Ebenbild gemacht. Interessant ist, wie die Juden diesen Vers auslegen. Die Theologin Dorothee Sölle beschreibt in ihrer Auslegung über das Judentum die Gottebenbildlichkeit von uns Menschen so. Die jüdische religiöse Tradition hat aus dieser Ebenbildlichkeit Gottes eine Lehre von der Nachahmung Gottes entwickelt, die wir durch unsere Taten erreichen können. Gott nachahmen, alles noch das Zitat dieser Schriftstellerin und Theologin, Gott nachahmen bedeutet sehr einfache Dinge. Die Nackten kleiden, weil Gott Adam und Eva bekleidet hat. Die Toten begraben, weil Gott selbst den Mose begrub. Es bedeutet, die Hungrigen zu speisen, weil Gott selbst den Elia durch Raben speiste. Es bedeutet, Gerechtigkeit herzustellen und nicht länger in Ohnmacht zu verharren. Ist das nicht auch ein interessanter Gedanke der Ebenbildlichkeit Gottes und wie Gott uns begegnen will? Ich glaube, auch das dürfen wir aufgreifen. Das Bild vom Weinstock, das wir jetzt am Anfang gelesen haben, es ist ja etwas, das nicht so abgehoben ist. Das können wir uns ja richtig vorstellen. Okay, wir haben hier keine Weinberge. Aber jeder von uns hat schon mal so einen Weinstock gesehen und sei es auf dem Bild. Du hast einen im Garten, bringt der Frucht. Oh, gut, gut, sehr gut. Der muss zurückgeschnitten werden, das ist ganz klar, ja. Dieses Bild vom Weinstock ist eine Rede, die Jesus schon vorbereitend auf die Zeit danach sagt. Warum? Weil er genau weiß, jetzt haben die Jünger reale, wirkliche Begegnung mit ihm. Aber auch danach brauchen sie Begegnung mit Gott. Und so bereitet ihr sie darauf vor, ihr müsst am Weinstock bleiben. Sonst könnt ihr keine Frucht bringen. Klar, solange Jesus unter uns ist, wenn Jesus hier Gemeinde leiten würde, Gudo, das wäre doch fein, wa? Wir würden uns alle um Jesus scharen und das wäre ein tolles Leben. Aber nun ist er nicht da. Nun heißt es wirklich, wo ist der Weinstock? Der sagt uns ja, der Vater ist der Weinstock. Bleibt an ihm. Wie bleib ich jetzt am Weinstock? Nun, eins der wichtigsten Dinge, wie wir in ihm bleiben, ist sein Wort, oder? Jemand hat mal gesagt, das ist das Herstellerhandbuch. Das Herstellerhandbuch. Und ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber wenn ich ein neues technisches Gerät nach Hause bekomme, ich bin meistens zu faul, das Handbuch zu lesen. Ja, versteht's, macht mal keiner, ja. Und dann probiert man erstmal aus und ein Jahr später entdeckt man immer noch Funktionen, die man schon längst hätte entdecken können, hätte man das Handbuch gelesen. Und ich glaube, so ist es mit dem Weinstock und den Reben. Wenn ich das Handbuch lesen würde, würde ich entdecken, wie einfach ich Frucht bringen kann. Und so mühe ich mich manchmal ab und freue mich über ein bisschen Frucht, wenn sie da ist. Ich sollte das Handbuch lesen. Denn das ist, wie bleibe ich an ihm. So wichtig dieses Wort Gottes. Was habe ich denn gemacht? Ja, ich habe mich mit allem beschäftigt. Morgens, sind wir noch ganz ehrlich, morgens gehen wir auf, die Kaffeetrinker von uns machen sich erstmal einen Kaffee. Die anderen vielleicht einen Tee oder trinken ein Glas Wasser, ist ja auch sehr gesund. Ja? So, dann geht man duschen, macht sich für den Tag bereit und irgendwann, ja, als sehr frommer Christ, nimmt man sich auch noch seine 15 Minuten für die stille Zeit. Und was läuft abends? Also, ich schlafe dann manchmal vor so einem Spätfilm nochmal ein. Früher hat mich dann das Testbild aufgeweckt, das gibt's ja heute nicht mehr. Und dann schaltet man irgendwann mal den Fernseher ab und geht ins Bett. Ich kann das auch anders. Ich kann morgen aufstehen und bevor ich den Kaffee anmache, vielleicht sogar noch bevor ich meinen Fuß aus dem Bett schwinge, nehme ich die Bibel. Die kann gut auf dem Nachttisch liegen. Da ist die ganze Nacht trocken und ruhig für sie. Und schlag sie auf und sag Gott, leite mich durch diesen Tag mit deinem Wort. Und dann stehe ich auf und kümmere mich um meinen Kaffee. Und während ich den Kaffee zubereite, kann ich Gottes Wort in meinem Kopf bewegen. Und abends gehe ich nicht schlafen mit Mord und Totschlag im Unterbewusstsein, sondern mit seinem Wort. So bleibe ich als Rebe am Weinstock. Wie bleibe ich denn noch am Weinstock? Nicht, wenn ich Gott als Güterzug benutze. Lieber Gott, hast du eigentlich schon gemerkt, dass die Versicherung noch nicht reagiert hat? Könntest du dafür sorgen, dass die bald reagiert? Und hast du gesehen, die Kinder sind schon wieder aus ihren Klamotten gewachsen? Wir bräuchten irgendwie so eine Finanzspritze für neue Klamotten. Ist das oft unser Gebet? Oh, dann sind wir ganz fromm. Nein, nicht nur wir. Lieber Gott, Christa ist im Krankenhaus gewesen. Hilf ihr. Alles richtig. Alles gut. Gott möchte dein Versorger sein. Er möchte auch, dass du dafür bittest. Er möchte auch, dass du für dein Mitglied in deiner Gemeinde bittest. Aber unsere Gebete können auch anders sein. Unsere Gebete können sein, Gott, leite mich. Ja, das Interessante ist, was sagt uns der Mittelteil dieses Johannes 15 Verses? Ich lese ihn nochmal. Bleibt in mir und ich in euch. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Ist das schwer? Ist das schwer zu essen? Wem fällt es schwer zu essen? Nee? Ach, mir fällt auch nicht schwer zu essen. Könnt ihr jetzt sagen, Keks? Ja? So, merkt ihr, wie einfach etwas wird? Im Kontext, ich bleibe an ihm. Für viele ist ja die Geschichte Gottes mit den Menschen irgendwie zu Ende gegangen mit dem Tod Jesu Christi. Und die moderne Theologie sagt uns so häufig und so oft, ja, das war für die Christen damals. Können doch nicht mehr um Wunder glauben. Wo sind wir denn hingekommen? Es war damals. Ich sage euch eins, die Liebesbeziehung Jesus Christus, seine Geschichte mit uns Menschen, hat mitnichten aufgehört mit dem Tod von Jesus Christus. Da hat sie angefangen und die Apostelgeschichte geht weiter. Du und ich, wir schreiben gerade am 29. Kapitel. Weil du und ich, wir sind berufen, an ihm zu bleiben und Frucht zu bringen. Das ist eine Berufung und die ist schön. Wisst ihr, viele denken, wenn man solche Worte sagt, oh ja, ich muss mich wieder anstrengen. Vergiss doch mal die Anstrengung. Guck mal die ganze Bibel durch. Auch da kannst du von Anfang an anfangen und hörst am Ende auf. Immer siehst du, dass der Wunsch nach Gemeinschaft von Gott ausging. Ja, was liest du nach der Schöpfung? Abends, als es kühl war, machte sich Gott auf und ging zum Menschen. Wer macht es sich auf? Gott. Ja? Gott selbst kommt in Form von Jesus Christus zu Abraham, hat ein paar Engel dabei noch und prophezeit ihm seinen Nachwuchs. Warum wissen wir, dass das Jesus war? Aus vielen Gründen, weil Abraham ihn anbeten wollte und wie und die Art und Weise, wie diese Boten das verweigerten. Wer bringt Noah die Pläne für die Arche? Wer kämpft gegen Jakob und gibt Jakob den neuen Namen Israel? Merkt ihr, immer wieder ist es ein liebender, ein fürsorglicher, ein nach Beziehung suchender, strebender Gott, der sich aufmacht und uns entgegenkommt. Da ist dieser Berg, eingehüllt in eine Wolke. Und da ist dieses millionengroße Volk am Fuße dieses Berges und sie merken, wie aus dieser Wolke Gefahr ausgeht. Jedes Tier, das sich dem Berg nähert, stirbt. Und dann ist Gott in diesem Berg und ruft den Mose rauf. Gott ruft und sagt, hab Gemeinschaft, hab Beziehung zu mir. Und was passiert? Gott gibt dem Mose die Gebote. Unten sündigen sie weiter. Aber Gott sucht nach Menschen, mit denen er Beziehung haben kann. Am selben Berg, 500 Jahre später, begegnet er dem Elia. Diesmal war es nicht so gewaltig. Es war nur ein leises Sausen. Und wann begegnet er dem Elia? In tiefster Depression, als der nicht mehr wollte, als er sich hinterm Busch gelegt hat zum Sterben, begegnet er ihn erstmal und stärkt ihn. Und dann, in der Kraft, lässt er ihn wandern zu seinem Berg. Und dort begegnet er ihm ganz nah. Er, immer wieder er. Und schließlich, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen geliebten Sohn. Auch da, Gott macht sich auf für Begegnung. Und wir denken immer noch, Gott zu begegnen, das ist so harte Arbeit und das schaffe ich ja nie. Weißt du, was deine Arbeit ist? Weißt du, was meine Arbeit ist? Die Tür aufmachen. Denn Gott steht davor und er klopft schon an. Ich will rein zu dir. Beziehung. Als Jesus diese Worte sprach, wusste er, dass seine Zeit auf Erden vorbei ist. Und er sprach sie trotzdem, weil er wusste, dass aus Gottes Sicht diese Beziehungsebene nicht enden wird. Warum wusste er das? Weil er wusste, Gott wird seinen Geist senden. Und durch den Geist Gottes darf die Beziehung zu Jesus weiterleben. Er wird stellvertretend jetzt durch den Heiligen Geist die Beziehung zum Vater leben können. Heiliger Geist, beten wir oft, leite uns. Und dann drehen wir uns um und gehen eigene Wege. Aber jeder von uns, und da bin ich ganz, ganz sicher, jeder von uns möchte doch Frucht bringen, oder? Ich möchte Frucht bringen. Aber ich habe dann Frucht gebracht, habe ich entdeckt, wenn meine Beziehung zu Jesus intakt war. Beziehung braucht immer ein Gegenüber. Beziehung braucht ein beiderseitiges Suchen. Und Beziehungskrisen, zum Beispiel in der Ehe, entstehen immer damit, dass einer sich dem anderen entzieht. Dann nehme ich den anderen nicht mehr in den Arm. Dann gucke ich ihn nicht mehr in die Augen. Da gehe ich meiner Wege. Unerwiderte Liebe ist eins der schrecklichsten Dinge, die einem Menschen widerfahren kann. Und es ist oft der Grund, weshalb Hass entsteht. Aus Liebe wird Hass, kann man sich nicht vorstellen. Aber gerade in der Beziehungsebene zwischen Mann und Frau entdecken wir das immer. Da haben sie geheiratet, waren die verliebtesten Leute wie sonst was und 10 Jahre später hassen sie sich, zerfleischen sich öffentlich. Wie kann das passieren? Ein Problem auf der Beziehungsebene. Der Mann ist seinem Job nachgegangen. Hat sich mehr um seinen Job als um seine Frau gekümmert. Die Frau hat sich mehr um die Kinder gekümmert vielleicht, als um Beziehung. Ist das schlecht? Ist doch nicht schlecht, wenn ein Mann seine Frau versorgt. Ist doch nicht schlecht, wenn sich eine Frau um die Kinder kümmert. Gut, das war jetzt klassisches Rollenverständnis. Setzt da ein, was ihr wollt in dieses Rollenverständnis, ja? Okay. Als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich zu Conny gesagt, Conny, möchte mich bei dir entschuldigen für all die Zeiten, wo ich dich nicht so beachtet habe. Und wir haben eins beschlossen. Ab diese Woche Donnerstag gibt's bei uns wieder einen Abend, ein Eheabend. Haben wir früher gemacht. Haben wir 10 Jahre nicht mehr gemacht. Gott hat Gnade geschenkt, dass wir uns immer noch lieben. Aber was war mein Teil daran, dass die Beziehung noch lebt? Ich muss doch einen Wunsch haben nach Gemeinschaft, nach Beziehung. Und so ist es auch, dieser Wunsch, der muss gesucht werden. Beziehung muss gesucht werden. Manchmal verleugnen wir sogar Beziehung. Du, wenn ich richtig verliebt bin und eine richtige Beziehung habe, dann kann ich den Mund nicht halten. Dann erzähle ich überall davon. Aber wenn mir das nicht wichtig ist, dann schweige ich. Ich lese es nochmal. Bleibt in mir und ich in euch. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Sag doch mal Halleluja dazu. Ist so einfach, Frucht zu bringen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Bleiben in der Beziehung, das ist also das Entscheidende. Im Gegensatz zu einer Ehe, zu einer Partnerschaft oder zu menschlichen Beziehungen entdecke ich, selbst wenn ich Gott vernachlässigt habe, hat er mich nie aufgegeben. Und du kannst jetzt aufstehen, du kannst hier zur Tür rausgehen und sagen, mit Gott bin ich fertig. Bitte tu's nicht. Aber du kannst es. Und weißt du, was passieren wird? Gott wird dich nicht aufgeben. Gott wird dir nachgehen. Gott wird dich umwerben. Gott wird dir Blumen schicken. Denn er sucht die Beziehung zu dir. Der Hintergrund, weshalb ich manchmal Beziehung aufgebe, aber Gott nie Beziehung aufgibt, der steckt in einem ganz kleinen Detail. Und über dieses Detail möchte ich das nächste Mal predigen. Ich will predigen über den Unterschied zwischen einem Vertrag und einem Bund. Für mich ist ein Vertrag etwas, das aufgelöst werden kann. Ein Bund kann aber nicht aufgelöst werden. Und so sind wir Menschen oft einen Vertrag mit Gott eingegangen. Und ich greife wieder die Predigt des letzten Mals auf. Und wir haben so einen Güterzugvertrag. Gott, solange du mich belieferst, ist alles in Ordnung mit unserer Beziehung. Gott selbst hat aber mit uns einen Bund gemacht. Und der Bund sagt, ich stehe zu dir, auch wenn du wegläufst. Und das ist der Unterschied. Und das wird eine Predigt werden das nächste Mal. Weiß ich, haben wir in 14 Tagen Abendmahl? Ja, dann passt das wunderbar, weil das Abendmahl ist ja auch so ein Bund. Passt also wunderbar. Nachdem Jesus jetzt diese Worte gesagt hat, ich lese sie jetzt kein viertes Mal, keine Angst, sagt er noch etwas, das ähnlich klingt, aber dass das Entscheidende ist für diesen Gedanken der Gottesbeziehung. Bleibt in meiner Liebe. Bleibt in mir, in meinem Wort. Mein Wort ist die Wahrheit. Und jetzt bleibt in meiner Liebe. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Die Liebe ist in dieser Fruchtbeziehung das Entscheidende für die Güte der Früchte. Lass uns mal die Liebe mit der Sonne vergleichen. Wenn deine Weintrauben zu Hause mehr Sonne hätten, dann würden sie größer und schmackhafter sein. So, wie viel Liebe darf in unsere Beziehung rein? Wie viel Liebe darf in meine Beziehung zu Gott rein? Bin ich verliebt in Gott? Die Liebe ist der entscheidende Faktor für die Qualität unserer Früchte. Die Liebe zum Menschen ist der entscheidende Faktor, ob Frucht wächst, wie schnell sie wächst und ob die Frucht den Menschen auch schmeckt. Die Liebe Gottes zu uns und unsere Liebe zu Gott und untereinander sind es, die unsere Dienste zu einer Geschichte in der großen Geschichte Gottes auf dieser Welt machen. Und hier kommen wir in einen weiteren Bereich rein, über den ich mir vorgenommen habe, auch dieses Jahr zu predigen. Ich verrate euch schon so viel. Aber das ist noch eine Predigt, die ist für mich selbst noch eine Dimension zu groß. Aber es wird eine Predigt sein, die geht ums Reich Gottes. Denn ich glaube, dass Gott mehr möchte, als dass wir nur errettet werden. Das hängt damit zusammen, Gott möchte, dass du und ich Reich Gottes bauen. Und das ist nicht nur, dass Menschen gerettet werden. Mir ist dieser Gedanke groß geworden, als ich von jemand gehört habe, der in Schweinfurt der Direktor der Stadtwerke ist. Schweinfurt, Nordbayern, da im Frankenwald, bekannt, große Stadt. Krieg total vernichtet, weil da Sachs auch Rüstungsgüter geliefert hat und was. Der Uwe Lapp, so ist sein Name, der ist dort der Direktor der Stadtwerke. Und er sitzt unter einer Predigt übers Reich Gottes und sagt, ich möchte anfangen, Reich Gottes zu bauen. Und dann hat er angefangen, das Wort Gottes so zu lesen, dass er gesagt hat, Gott, was sagt dein Wort mir, was ich für meine Stadt Gutes tun kann? Und dann hat er angefangen,
jeden
Morgen, er hatte eine Position, wo er das auch konnte, zu seiner Sekretärin zu sagen, von 9 bis 8:15 habe ich einen wichtigen Termin, da darf ich unter keinen Umständen gestört werden. Und das war sein Termin, wo er für die Stadt gebetet hat. Auf der Arbeit, wie schön, wenn man das kann, wenn man die Position hat. Und dann hat Gott gefragt, was möchtest du, für was soll ich beten? Hat Gott gesagt, dann bete doch für die Schwimmbäder dieser Stadt. Ja, hallo, hast du jemals gedacht, dass ich Gott für das Schwimmbad, habt ihr ein Schwimmbad hier? Dass sich Gott für dein Schwimmbad hier interessiert? Also, wenn du mir gesagt hättest, Gott interessiert sich, dass die Leute sich in Lauenburg bekehren, dann hätten wir alle jetzt Ja und Amen gesagt. Aber wenn ich euch sage, Gott interessiert sich für das Schwimmbad dieser Stadt, hä? Wenn Gott mit dir und mit mir Beziehung pflegt, Guido, das heißt, diese Beziehung strahlt in alle Ecken, in alle Winkel, in die verstecktesten unseres Lebens rein und möchten da Veränderung schaffen, wo du nie selbst dran denkst. Und so hat dieser Uwe Lapp angefangen, für Schwimmbäder zu beten. Der war natürlich nicht nur jetzt für die Stadt Schweinfurt, sondern er war in seiner Position für diesen ganzen Landkreis Schweinfurt zuständig. Da gab es mehrere Schwimmbäder. Und während er Woche für Woche morgens von 9 bis 8:15 für die Schwimmbäder dieser Stadt betet, kriegt er Gedanken von Gott, wie diese Schwimmbäder saniert werden können. Und er fängt an, mit seinen Abteilungsleitern diese Ideen, die Gott ihm eingibt, umzusetzen. Und 2 Jahre später gab es kein defizitäres Schwimmbad mehr in der Stadt. Wisst ihr, dass Städte, Gemeinden manchmal Millionen Euro in Schwimmbäder stecken? Seine Schwimmbäder haben Gewinn gebracht. Und als das Thema erledigt war, ging's weiter. Hatte Gott gezeigt, wie er über den Fuhrpark beten soll. Und wieder 2 Jahre später hat der Fuhrpark schwarze Zahlen geschrieben. Die Stadtbusse, ein Zusatzgeschäft in jeder Kommune. Die Stadtbusse von Schweinfurt sind die einzigen, die in ganz Franken schwarze Zahlen schreiben. Die Beziehung, die Gott mit dir aufbauen möchte, möchte dein komplettes Umfeld verändern und nicht nur dich. Jetzt möchte ich aber schon mal ein Halleluja hören. Das ist nicht nur, ich will Beziehung zu dir haben, damit du gerettet bist. Gerettet bist du sowieso. Sein Blut ist vergossen und du hast es angenommen. Gott möchte Beziehung zu mir haben, damit du und damit ich unser Umfeld verändern, Reich Gottes bauen. Puh, Dimension zu hoch, zu schwer? Eile ich euch voraus? Möchte mit euch dieses Jahr diesen Weg gehen? Wenn ich da, könnt mich auch jederzeit vor die Tür weisen. Bin ja nur Gast. Ha? Dann weist ihr mich vor die Tür. Schaut mal. Gott kommt ins Große. Und Gott kommt ins Kleine. Gott möchte sich um deine persönlichen Dinge kümmern, um dein persönliches Leben. Da kommt er dir entgegen und sagt, fang doch einfach nur an. Ich begegne dir. Ich lauf dir entgegen. Hast du mal Gott gefragt? Gott, gibt's unter meinen Arbeitskollegen vielleicht einen, der dich auch liebt? Ah, dann deckst du einen. Ja, dann fang doch an, gemeinsam für eure Firma zu beten. Du, wenn der Chef das nicht zulässt, zwischen 9:15 dann trefft euch in der Früh, etwas früher. Oder telefoniert am Telefon. Du, heute haben noch die meisten eine Flat. Kostet doch nichts mehr, am Telefon gemeinsam zu beten, oder? Aber Beziehung suchen, auch Beziehung suchen untereinander und nicht im Güterzug nur sitzen. Wenn wir so anfangen, Beziehung zu pflegen in unserem Leben, untereinander, und mit Gott, dann werden all unsere kleinen Geschichten, all unsere kleinen Beziehungsebenen ein Happy End haben. Geschichten mit Happy End. Wow. Halleluja. Dass wir als Christen Happy End haben, wissen wir. Aber in der Begegnung in unserem Alltag, dass du und ich Reich Gottes jetzt und hier bauen dürfen, möchte Gott unsere Augen offen halten. Auch für das große Finale mit neuem Himmel und neuer Erde, an dem wir einmal teilhaben dürfen. Ja, sagst du jetzt vielleicht zum Abschluss, und damit komme ich auch jetzt zum Schluss. Das, was du sagst, habe ich ja oft probiert, aber ich habe einfach zu oft Misserfolg gehabt. Ich weiß nicht, ob ich nochmal anfangen will. Ja. Ich weiß, dass wir immer wieder Misserfolg hatten, wenn wir uns aufgemacht haben, wenn wir Beziehungen gesucht haben. Wir haben Misserfolg gehabt, wenn wir menschliche Beziehungen versucht haben zu bauen. Wir haben auch Misserfolg gehabt, wenn wir versucht haben, neu unsere Beziehung zu Gott zu bauen. Soll ich dir was sagen? Der Misserfolg ist nicht wichtig. Der ist vorprogrammiert, weil wir immer noch gegen das Böse kämpfen. Aufgeben wäre zu schade. Jesus hat immer Gnade gehabt mit allen Sündern. Und wenn wir das Ziel verfehlt haben, einmal, zweimal, zehnmal, wir dürfen uns neu aufmachen. Gott möchte uns umlenken, Gott möchte uns hineinführen, Gott möchte uns in einen Stand versetzen, wo wir ernten dürfen. Vielleicht war bisher jeder Misserfolg, den du als Misserfolg in deinem Leben bezeichnest, einfach nur ein Stück Saat. Und du glaubst weiter und du bist weiter treu. Ist auch ein Bibelthema, über das ich reden will, über Treue. Gott hat mir so, ich hab diese Woche, war ich krank. Ich war so krank, am Mittwoch habe ich keinen Ton rausgebracht. War Totenstille. Es war gut, denn ich hatte in meiner Krankheit viel Zeit auch nachzudenken, auch über euch nachzudenken. Und ich habe Gott gefragt, was willst du dieses Jahr, dass gepredigt wird? Einige Sachen hat er mir schon gesagt. Ja, so. Selber, das ist Gnade. Ich stehe hier, ich kann reden. Am Mittwoch hättet ihr mich nicht verstanden. Ich konnte nur noch flüstern. Ja? Lass uns neu aufmachen. Lass uns neu diese Beziehungsebene suchen. Und ich sage eins, Gottes Gnade ist groß genug. Er wird mit dir das Gelingen feiern. Er wird mit dieser Gemeinde das Gelingen feiern. Er wird sogar mit dieser Welt das Gelingen feiern. und wenn ein Uwe Lapp, Stadtdirektor der Stadtwerke in Schweinfurt, es schafft, seine Gegend zu verändern, je höher die Position, je schwieriger ist es nämlich, dann schaffst du und ich es auch, unser Umfeld zu verändern. Gott möchte, dass wir unser Umfeld verändern. Und er möchte das ganz schlicht und einfach über Beziehung. Amen.